Ja, vielen Dank euch dreien. Das ist sehr schön, dass ihr uns hier beim Musizieren anleitet. Super. Ja, schönen guten Morgen allerseits. Ich hoffe, ihr seid fröhlich erwacht heute Morgen. Der Start war schon fröhlich. Hans-Dieter Hüsch hat uns erinnert, dass Gott ein Gott ist des Lachens. Und jetzt haben wir eine Story vor uns, die im Land des Elends passiert. Der ein oder andere zieht schon den Kopf ein, sagt, ach du grüne Neune, was kommt denn heute wieder? Ich hoffe, ihr werdet eines Besseren heute noch belehrt. Es ist ja in unserer Gesellschaft oft so, dass viel um Chancengleichheit diskutiert wird. Wenn ihr so die Medien verfolgt, ne, da wird immer wieder darum gerungen, dass möglichst allen gleiche Teilhabe ermöglicht ist. Ein sehr, sehr guter Grundgedanke. Also, alle sollen gleiche, faire Chancen erhalten, damit etwas Gutes aus ihrem Leben wird. Ja, darum bemüht sich Politik und Gesellschaft. Dahinter steht ja eine Grundüberzeugung, nämlich, dass man sagt, wenn die Rahmenbedingungen möglichst ideal sind, dann kann ein Mensch auch sein maximales Potenzial abrufen und wird es dann wohl auch abrufen. Wie so oft ist der Umkehrschluss ein bisschen trügerisch, denn manche drehen das Ganze um und sagen, ja, vieles, an dem wir leiden, vieles, an dem wir scheitern, an dem, was uns Mühe macht, wo wir sagen, das ist überhaupt nicht schön in unserem Leben, das machen sie dann an ungünstigen Rahmenbedingungen fest und sagen, ja, das ist nur so, weil meine Eltern damals sich nicht so verhalten haben, wie es gut war, weil meine Lehrer mich nicht mochten und mich gemobbt haben, weil ich immer irgendwie benachteiligt war von dieser Gesellschaft und weil wir arm waren, konnte ich nicht so viel wie die Reihe und so weiter. Und manchmal geht das bis in Gemeinde hinein, dass Menschen diesen Kerngedanken für sich haben und sagen, ja, wir müssen das Ganze möglichst optimal und ideal gestalten, dann werden wir gesegnet, dann werden wir wachsen, dann wird es hier vorangehen. Solange wir es noch so mit Wasser kochen, kann das ja nichts werden. Der heutige Abschnitt aus der Bibel, finde ich, ist da sehr bemerkenswert. Vordergründig geht es um die Geschichte von Josef, das hat die Sabine uns schon kurz aufgezeigt. Es geht um seine Familiensituation in Ägypten. Bei näherer Betrachtung aber zeigt sich, wie Gott sehr belastende, sehr schwierige, sehr herausfordernde Situationen im Leben von uns Menschen trotzdem zum Segen werden lässt. Das würde ich gerne heute mit euch mal angucken. Erstmal diesen Text aus 1. Mose 41, drei Verse aus diesem Kapitel. Aus welcher Übersetzung ich das genommen habe. Ihr könnt es ja mal rausfinden. Josef wurden zwei Söhne geboren. Ich glaube, es ist Luther. Bevor die Hungerzeit kam. Die gebar ihm Asenat. Bitte merken für das nächste Bibelquiz, die Tochter Potipheras, des Priesters zu On. Und er nannte den ersten Manasse. Denn Gott, sprach er, hat mich vergessen lassen, all mein Unglück und mein ganzes Vaterhaus. Den anderen nannte er Ephraim, denn Gott hat mich wachsen lassen in dem Lande meines Elends. Und an diesem letzten Satz bin ich irgendwie kleben geblieben. Weil dieser Satz so sehr meinem Empfinden widerspricht, das doch besagt, alles muss möglichst ideal und perfekt sein, damit ich mich gut entfalten kann, damit was aus dem Leben wird, damit ich glücklich und zufrieden sein kann. Es sind Phasen voller Schwierigkeiten und vielleicht sogar Not, nicht vielmehr ein Bremsklotz, für eine positive geistliche Entwicklung. Wachsen im Lande des Elends? Josef, erzähl mal, wie war das? Nun, wenn man Josefs Geschichte ein bisschen kennt oder sie nachliest, ich denke, vielen von uns ist sie vertraut, dann weiß man, diesem Mann ist ja schon manches widerfahren. Der hat schon ziemlich viel mitgemacht. Er wuchs mit 10 älteren Halbgeschwistern auf, später kam noch ein Bruder dazu. Als Kind aus der zweiten Ehe seines Vaters Ja, sicher, er ist Papas absoluter Liebling, ja, immer auf Rosen gebettet, bekommt sämtliche Aufmerksamkeit, komplett fast alleine, alle Privilegien, die man sich vorstellen kann, was aber dazu führt, dass er mit seinen Geschwistern im völligen Clinch liegt. Viel Eifersucht auf dieses Vatersöhnchen, diesen verwöhnten Balk, ja, diesen Jüngsten da, so lange Zeit war er der Jüngste, und sie striezen und mobben ihn, wo sie können, zeigen ihm, was sie von ihm halten. Und das Ganze eskaliert ja dann, als er ihnen von diesen Träumen erzählt hat, in denen er der große Star ist und sie alle irgendwie gefühlt die Loser. Und sie steigern sich immer mehr in einen Hass, in eine Eifersucht auf diesen Bruder, Halbbruder. Aggressiv, abwertende Gedanken werden immer stärker, bis sie ihn irgendwann in einer passenden Situation überrumpeln und dann skrupellos ins Ausland verschachern. Mit 17 Jahren landet er in Ägypten als Sklave, völlig seiner Freiheit beraubt bei einem hohen Staatsbeamten. Und dann kommt es ja zu dieser bekannten Situation, dass seine Chefin, die Frau seines Herrn, versucht ihn sexuell auch noch zu missbrauchen. Josef entzieht sich dieser delikaten Situation, wird aber so verleumdet, dass er in den Knast wandert, unschuldig dort etliche Jahre vor sich hinschmort und man fragt sich, was soll das alles? Dank göttlicher Fügung kann er dann schließlich doch das Gefängnis wieder verlassen, steigt sogar zum zweiten Mann im Staat auf, verantwortlich für eine drohende Nahrungsmittel- und Wirtschaftskrise. Und da setzt diese drei Verse heute ein, an dieser Stelle. Was wir sehen, ist ein Mann, der es im Leben tatsächlich nicht sonderlich leicht hat. Und jetzt ist er, wenn man nachrechnet, ungefähr 36. Seit 6 Jahren bekleidet er nun dieses hohe Amt, diese hohe Stellung und hatte die Riesenchance, enorme Überschüsse zu verwalten. Da war also Bruttoinlandsprodukt, ging durch alle Decken. Aber er weiß, die große Krise steht kurz bevor. 7 Katastrophenjahre kommen. Das Klima wird sich massiv ändern. Die Ernten werden total wegbrechen. Die Menschen werden hungern. Sie werden um ihre Existenz ringen, bangen und vielleicht sogar kämpfen. Es drohen vielleicht Revolten, Aufstände, Bürgerkrieg. Und als Krisenmanager steht er vor einer irrsinnigen Herausforderung, das jetzt irgendwie zu wuppen. Im Land des Elends. Wie sieht denn dein Land des Elends gerade aus? Wenn du mal so hineinguckst in dein Leben. Welche Umstände sind für dich zurzeit bedrückend? Was macht dich gerade hoffnungslos angesichts einer verrückten Welt oder deiner persönlichen Geschichte? Wo erlebst du ganz viel Ungerechtigkeit, wo du sagst, das ist doch so nicht okay, wie das bei uns läuft, in der Familie, im Job oder hier in unserem Dorf? So. Wo musst du für dich vielleicht immer wieder kämpfen? Und wo bist du derjenige oder diejenige, die vielleicht gerade den Kürzeren gezogen hat, die vielleicht gerade von anderen gebeutelt ist und sagt, okay, die haben mich total fertig gemacht. Wie sehr bist du ausgegrenzt? Vielleicht aufgrund deiner Herkunft, vielleicht aufgrund deiner Haltung, vielleicht aufgrund deines Glaubens. Was ist dein großer Lebensschmerz, der dich hart gemacht hat, vielleicht unnahbar, weil du keinen mehr an dich ranlässt, oder auch zerbrechlich, sehr sensibel, wo du sagst, ich kann das alles nicht mehr ertragen. Worüber vergießt du im Stillen deine Tränen? Josef hatte eine Menge von diesen Dingen und vielleicht geht es dir ähnlich. Vielleicht ist deine Familiengeschichte auch nicht so toll. Ja, deine Eltern, deine Geschwister, waren sie für dich vielleicht auch so ein Stachel im Fleisch, etwas, was dich fertig gemacht hat, wo du heute noch drumherum ringst und immer noch Hilfe brauchst, weil du sagst, ich komme damit nicht zu Rande, wie mich mein Vater, meine Mutter behandelt haben. Vielleicht fehlt es in deiner Familie bis heute an Frieden. Da bist du nicht alleine, kenne ich auch. Vielleicht ist da nicht diese Harmonie, vielleicht herrscht da oft Unversöhnlichkeit, Rechthaberei, vielleicht können da manche nicht mit anderen und vielleicht ja, ist es bei Familienfesten ungeheuer anstrengend. Kennst du das, dass du bevorzugt oder benachteiligt warst? Das Leben vielleicht in auch so einer Patchwork-Familie, wie man das heute sagt, wo alles durcheinander war und keiner so richtig wirklich mit den anderen verwandt. Vielleicht hast du selbst eine gescheiterte Ehe schon hinter dir. Vielleicht ist die Ehe deiner Eltern zu Bruch gegangen. Das ganz normale Leben, und wir sind doch selber alle mittendrin. Und vielleicht kannst du Josef an dem einen oder anderen Punkt ganz gut verstehen. Vielleicht hast du dich aber inzwischen auch zu einem gewissen heutigen Stand durchgerungen. Du stehst jetzt mit zwei Beinen auf der Erde und sagst, okay, das war alles furchtbar und schwierig, aber irgendwie habe ich es, ja, ich habe es unter die Füße gekriegt. Vielleicht bist du sogar ein bisschen drüber weg, ja, und sagst, komm, lassen wir die Vergangenheit, wie Josef. Und doch bohrt da was. Da ist was, was nicht einfach so wegzudiskutieren ist. Die Wunden der Vergangenheit, die heilen nicht so einfach. Der Gedanke an frühere Tage und an dieses bittere Unrecht, die können einen schon mal wütend machen, wenn man es noch mal so vor Augen hat. Die wecken einen bitteren Nachgeschmack, der nicht einfach mit einem Schokoriegel abzuwenden ist. Zwischen diesen ganzen Krisen erlebt Josef einen kleinen privaten Lichtblick. Er heiratet. Das ist ja immer was Tolles, ne? Wenn Kinder heiraten. Mein Sohn hat ja vor ein paar Wochen geheiratet. Das ist super, da freut man sich und das ist herrlich und alles ist auf Rosen gebettet. Und die Alten fragen sich, wie lange geht das gut? Nein, super, Kinder heiraten. Gut, bei Josef war so, der wurde verheiratet, ne? Machen wir uns nichts vor. Er war ja ein rechtloser Mensch und der Pharao, ein absolutistischer Herrscher, der hat festgelegt, wen dieser Junge heiraten darf und wen er heiraten muss. Und das war in diesem Fall eine Frau, eine junge Dame, die Tochter eines hohen religiösen Würdenträgers. Asenat, so heißt sie. Schwiegervater, stellt's euch vor, Repräsentant einer heidnischen Religion, von heidnischen Götzen. Tolle Familie, ne? Eine interreligiöse Ehe ist vielleicht nicht das absolute Ideal eines gläubigen Israeliten oder eines wiedergeborenen Christen heute. Josef ist ja nun immerhin das Kind von Jakob. Wir erinnern uns, ne? Erzvater, Segensträger, ein Urenkel Abrahams. Er gehört zum auserwählten Volk Gottes. Sein Name soll eigentlich mal den Stammesnamen eines der Stämme Israels prägen. Wie passt da eine heidnische Frau ins Bild? Was wird sie den Kindern wohl für ein religiöses Bild mitgeben? Wie wird sie die erziehen? Und es zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel, dass Ehen, könnt ihr ja mal überprüfen, selten so ideal und perfekt sind, wie man es sich wünschen möchte und wie man es sich manchmal vorstellt in seiner gewissen Träumerei. Bis in den Stammbaum von Jesus hinein wird erkennbar, wie Gott seine Geschichte mit unperfekten und unvollkommenen Menschen schreibt. Durch die Bank. Und da bildet der Josef keine Ausnahme. Vielleicht haderst du auch ab und an mit deiner Ehe. Ob jetzt 2 Jahre, 10 Jahre, 30 oder 60. Vielleicht hast du einen Partner, der nicht so mitzieht, ja, dem dein Glaube gar nicht so wichtig ist und der vielleicht was ganz anderes vom Leben erwartet als du. Oder vielleicht hast du gar keinen Partner, vielleicht bist du Single oder verwitwet oder geschieden. Und du haderst mit dieser Situation, sagst, das ist doch nicht in Ordnung, das müsste doch anders sein. Und ich finde Josefs Geschichte so mutmachend, weil sie zeigt, dass Gott sich von unseren persönlichen kleinen und großen Krisen nicht aus der Ruhe bringen lässt, dass er sich auch nicht aufhalten lässt, seinen Segen trotzdem und durch uns hindurch irgendwie wirklich zu machen. Die Ehe Josefs war vielleicht kein geistliches Ruhmesblatt, und Gott segnet sie trotzdem. Das finde ich so grandios an unserem genialen Gott. Um im Segen zu leben, muss dein Privatleben nicht fehlerfrei sein. Nimm die Situation, die du aus Gottes Hand jetzt so genommen hast, und nimm sie als eine Chance. Und hadere nicht dein Leben lang mit einer unperfekten Situation. Gott handelt und segnet unabhängig von unseren Idealen und von unserem frommen Wunschdenken. Dieses Pärchen bekommt dann zwei Söhne. Später erfahren wir, dass Josef auch noch weitere Kinder wohl hatte, aber für die Geschichte Israels spielten die keine besonders bedeutende Rolle, deswegen werden sie namentlich nicht ausdrücklich erwähnt. Manasse und Ephraim, die beiden Erstgeborenen jedenfalls, nehmen eine herausragende Stellung ein. Dazu kommen wir gleich nochmal am Ende dieser Predigt. Zunächst wird mal ihre Geburt geschildert, wie das so ist. Und wie es damals üblich war, verbinden die Eltern mit den Namen der Kinder eine besondere Bedeutung. Im Gegensatz zu Mose, ja, das war, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, eher ein typisch ägyptischer Name, gibt Josef seinen Kindern hebräische Namen. Manasse. Der vergessen lässt. Und Ephraim, der Fruchtbare. So jedenfalls die direkte Übersetzung. Und weil der geneigte Leser das jetzt nicht sofort herleitet und sagt, ja, was meint er denn damit, der gute Josef, erläutert hier das Buch Genesis, was damit gemeint ist. Gott, so sagt es Josef, Gott hat mich all meine Sorge und mein ganzes Vaterhaus vergessen lassen. Und Gott hat mich fruchtbar werden lassen oder, wie es Luther übersetzt, wachsen lassen im Lande meines Elends. Kindernamen als Statement. Ja, vor Jahren ging es mal durch die Presse, da hatte jemand sein Kind Pumuckl genannt. Ich weiß nicht, was er damit ausdrücken wollte. Ich glaube, es wurde auch damals vom Standesamt Gott sei Dank abgelehnt, das arme Kind. Also Kindernamen können ja schon so ein Statement sein. Guck mal auf die E-Mail-Accounts, wie die manchmal heißen, die Leute. Ne? Das ist schon sehr interessant. Josef verarbeitet mit den Namen seiner Kinder irgendwie so ein Stück seiner Lebensgeschichte. Und ich finde, da lohnt es sich nochmal drauf zu gucken. Josefs Jugendjahre, die waren tatsächlich weitgehend zum Vergessen. So wie manchen Jugendlicher heute sagt, jo, 3 Jahre Corona, ey, das kannst du wirklich vergessen. Wer hat mir meine Jugend geklaut? Andere konnten feiern und Party machen und wir konnten im Lockdown sitzen. Homeschooling, das ist doch Katastrophe. Und so ist es bis heute, dass mancher vielleicht vieles von dem, was er in der Kindheit, was er in der Jugend erlebt hat, und das gilt ja auch für die Senioren hier unter uns oft genug, dass man das am liebsten vergessen würde und sagt, komm, lassen wir das beiseite. Mit der Geburt dieses Kindes beginnt für den Josef aber ein entscheidender neuer Lebensabschnitt. Und das zeigt er hier. Er, der wohl lange Zeit glaubte, von der Segenslinie Gottes komplett abgeschnitten zu sein. Er war nicht mehr bei seinem Vater, nicht mehr im gelobten Land. Er hatte keine Perspektive, dass das irgendwann nochmal irgendwie gut ausgehen könnte. Und er bekommt einen Sohn. Die Segenslinie Gottes ist nicht zu Ende und sie geht durch ihn hindurch. Der Segen der Nachkommenschaft erreicht ihn ganz persönlich. Er darf mit seiner Frau einem Kind das Leben schenken, das ein Segensträger sein wird. Ein weiterer Nachkomme Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ein lebendiger Nachweis dieser Zusage Gottes, der gesagt hat zu Abraham, ich will dich segnen und deine Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Mit der Geburt dieses Jungen, Manasse, gewinnt also Josef ein Stück Hoffnung, vielleicht seit langer Zeit zum ersten Mal wieder. Gott bekennt sich zu ihm und er darf Segen weitergeben. Gleichzeitig versöhnt dieses Kind den Vater vorläufig mit seiner kaputten Vergangenheit. Josef kann ein Stück vergessen. So wie man ja bis heute sagt, das Kind tröstet mich über manches hinweg. Habe ich schon von manchen älteren Leuten gehört, die gesagt haben, ach, mit dem Enkelchen ist mir manches wieder ein bisschen hoffnungsvoller, was vorher so furchtbar war. Josef kann vergessen. Nein, ich glaube, er hat nicht vollständig vergessen, was da war. Das sieht man nachher, als die Brüder tatsächlich kommen, als der Vater kommt. Josef hatte nicht vergessen, für immer. Aber er hatte oder kann vergessen, indem er das Gewesene nicht mehr täglich spürt, nicht mehr täglich es in ihm bohrt, er es nicht jeden Tag im Kopf hin und her tragen muss und jede Nacht 2 Stunden wach liegen muss. Er kann Unheil und Schmerz ein Stück loslassen, in Gottes Hände geben, ruhen lassen und sich auf das Heute konzentrieren, auf seine aktuelle Herausforderung. Nein, schlimmes Unrecht lässt sich nicht immer vergessen. Lasst euch nichts anderes erzählen. Auch wenn ihr vergeben habt, heißt das nicht, dass ihr vergessen müsst oder könnt. Böse Situationen des Lebens kann man nicht einfach so vergessen. Das kannst du vergessen, ja. Aber man kann sie mit Gottes Hilfe neu einordnen. Man kann sie in ein anderes Licht rücken. Man kann ihnen das Bestimmungsrecht über meine Gedanken und über meinen Handeln und über meine Ziele entziehen. Ich kann im Heute mich entscheiden, das nicht mehr so wichtig sein zu lassen, was da Furchtbares passiert ist. Und zwar indem man wie Josef den Blick auf etwas anderes lenkt, indem man etwas anderes in den Blick nimmt, nämlich Dinge, die Gott tut, die Gott segnet, die Gott mir gibt, die Gott in meinem Leben entfaltet. Für Josef war es ein Kind. Ich weiß nicht, was es in deinem Leben ist. Wo spürst, entdeckst, siehst du Gottes Segen in deinem Leben, im Kleinen oder Großen? Da guck mal hin. Und überleg mal, ob dir das nicht helfen kann, über schwere, über schmerzhafte, über bösartige Situationen in deines Lebens ein Stück hinwegzukommen. Wodurch kannst du dieses Böse aus der Vergangenheit vielleicht tatsächlich ein Stück vergessen, angesichts etwas Gutem, etwas Segensreichem, was Gott dir gibt? Gesundheit, Lebenszeit, Familie, Wohnung, Sicherheit, wir leben hier in Frieden. Was sucht dir was aus, wie Gott dich segnet? Eine Gemeinde, ja, Menschen, Freunde. Achte mal darauf, wie Gott seine Zusagen in deinem Leben wahr macht. Wie Gott Dinge erfüllt, die er versprochen hat. Wo sich bewahrheitet, was er sagt. Wie du trotz widriger Umstände zum Segen wirst. Und ein Segen bist und erfährst. Gott will uns ähnlich dem Josef helfen, das Vergangene zurückzulassen und uns getrost und hoffnungsvoll auf das Heute und auf das vor uns Liegende zu konzentrieren. Das zweite Kind bekommt den Namen Ephraim, der Fruchtbare. Gott hat mich fruchtbar werden lassen oder wachsen lassen im Lande meines Elends. Vermehrung als Zeichen des Segens im Alten Testament, ein wichtiger Grundgedanke. Kinder sind eine Gabe des Herrn, Leibesfrucht ist ein Geschenk. Gott schafft in der Schöpfung die Möglichkeit, seid fruchtbar und mehret euch. Das ist kein Befehl, das ist eine Befähigung. Gott ermöglicht Fruchtbarkeit, er befiehlt sie nicht. Ein Kind als Hoffnungsbotschaft. Ein Junge, der Zukunft und Perspektive bedeutet für seine Eltern. Aus diesen beiden Söhnen Josefs werden ja später gigantische Volksgruppen innerhalb von Israel. Und Jakob sagt mal später, wer in Israel jemand segnen will, der sage, Gott mache dich wie Ephraim und Manasse. Was für ein Satz. Diese beiden Jungs, ägyptisch aufgewachsen, werden zu einem riesigen Segenspotenzial im Volk Gottes. Aus der Sippe Josef soll ein riesiges Volk werden. Man kann später die Zahlen in der Chronik nachlesen und bei Josua, wie viele Leute das dann waren. Und Ephraim ist der Anfang und ein Teil dieses Versprechens. Josef sieht also in der Geburt seines zweiten Sohnes Gottes große Treue aufleuchten. Gott hat ihn nicht vergessen. Gott lässt ihn auch nicht im Stich. Sein bitteres Schicksal führt eben nicht in den finalen Untergang, sondern er kann und darf wachsen, wie er hier sagt. Auch bei mächtigen Ungerechtigkeiten und vielen Fragen schreibt Gott mit diesem Mann Geschichte. Ich habe mich gefragt, traue ich Gott das zu? Heute, hier. Trauen wir Gott das zu, dass er uns mitten im Lande unseres Elends segnen, mehren und fördern kann, fruchtbar machen kann? Müssen sich erst unsere Umstände ändern? Oder wird Gott inmitten meiner, deiner Umstände handeln und segnen, so wie hier? Macht es uns das nicht auch Mut als Gemeinde? Gibt es uns nicht Hoffnung, dass Gott auch in schwierigen Fahrwassern Kurs hält und mit seinen Plänen auf jeden Fall zum Ziel kommt? Wachsen im Lande des Elends. Manchmal sehen wir nur die vielen Unmöglichkeiten, die vielen Versäumnisse, die vielen Lücken, die fehlenden Mitarbeiter, die geringe missionarische Entfaltungskraft, die uns vielleicht gegeben ist oder die wir auch manchmal verschulden. Und wir gucken nur auf das, was alles nicht läuft. Wir haben das Gefühl, vielleicht außerhalb des Bodens der Verheißung zu leben, ja, und keine Zukunft zu haben. Und da zeigt Josef gerade, dass das für Gott überhaupt kein Hinderungsgrund ist. Überhaupt nicht. Gott kommt zu seinem Ziel, mit Josef und mit dir und mir auch. Wir dürfen Gott das zutrauen. Du persönlich darfst es Gott zutrauen. Er kommt mit dir zum Ziel, egal was du alles gerade versäumt hast, was du falsch machst, was in deinem Leben vielleicht nicht toll läuft. Gott kommt mit dir zum Ziel. Vertrau ihm. Die beiden Söhne Josefs werden dann später von ihrem Großvater, vom Opa Jakob, regelrecht adoptiert. Ich erspare euch jetzt die Einzelheiten der hebräischen Kultur, aber er verleiht ihnen mittels oder in einem Segensakt quasi das Erstgeburtsrecht vor seinen beiden eigenen Söhnen, Ruben und Simeon, die für ihn eine bittere Enttäuschung waren, über die er ziemlich aufgebracht und ärgerlich war. Josefs Söhne erhalten den doppelten Anteil am Erbe und damit die Privilegien des Erstgeborenen. Sie werden Teil der 12 Stämme Israels. Ephraims Stamm wird später sogar mal ja, namentlich ein Teil des Halbvolkes Gottes, des Nordreiches. Da wird in den Propheten oft von Ephraim gesprochen und damit ist eine ganze Nation gemeint. Die Namen der beiden Söhne Josefs sind später auf den Edelsteinen, auf den Schulterklappen des hohen Priesters eingraviert. Und das bedeutet nach 2. Mose 28, ups, jetzt war mal einen zu weit, ups, fehlt eine Folie, sieht fast so aus. Naja, ich lese es euch trotzdem vor. Das bedeutet, dass es Steine seien zum gnädigen Gedenken an die Israeliten, sodass Aaron ihren Namen auf seinen beiden Schultern trage vor dem Herrn, damit der Herr ihrer gedenke. Ephraim und Manasse waren mit eingraviert. Und bis in die Offenbarung hinein, im Neuen Testament, wo es heißt, dass die Namen der Söhne Israels eine Rolle spielen, dort heißt es nämlich, dass die Tore dieser himmlischen Stadt Jerusalems Namen tragen, und zwar die Namen der 12 Stämme Israels. Also, was auf den ersten Blick ein kurzer Lichtblick im Privatleben Josefs war, inmitten einer verrückten Biografie, hat massive Auswirkungen auf die Heilsgeschichte und auf das, was Gott mit dieser Welt vorhat, bis in die Ewigkeit hinein. Insofern betrachten wir doch die kleinen und großen Segensspuren Gottes in unserem Leben auch mal aus dieser Perspektive, ihr Lieben. Für uns ist das vielleicht eine Kleinigkeit, aber in Gottes Augen ist das ein Mosaikstein, vielleicht sogar ein dicker Brocken auf dem Weg zum Himmel. Wir beachten vielleicht die kleinen, die großen Wunder am Rande unseres Lebensweges mit ja, Geringschätzung, aber aus Gottes Perspektive sind sie Bestandteil eines gigantischen Planes mit dieser Welt. Vielleicht das bisschen, was du einbringst, vielleicht die Liebe, die du verschenkst, vielleicht eine vorbereitete Kinderstunde und du hast dich um die Kinder gemüht, unter Schweiß und Tränen hältst du diese Stunde und die Kinder spielen dir verrückt und es klappt nicht so, wie du es dir vorgestellt hast, aber es war ein Teil des Segens Gottes für diese Welt. Vielleicht betest du schon länger für einen Menschen in gewissen Abständen und du hast das Gefühl, das ist so sinnlos, das ist so aussichtslos, da passiert überhaupt nichts. Und wer weiß, was einmal in der Ewigkeit sichtbar wird von dem, was Gott da durch dich gemacht hat. Vielleicht ist das eine kleine oder eine große Spende, die du gibst, ohne die Hoffnung, dass das viel bringt. Natürlich kannst du nicht allein unsere Heizung hier bezahlen, aber gibst halt ein bisschen was dazu und hast den Eindruck, was soll das schon? Dieser Tropfen auf den heißen Stein, Gott macht große Dinge aus kleinen Dingen. Die Zeit, die du aufwendest, um hier in der Gemeinde mit anzupacken, all das, was du einsetzt zu Gottes Ehre, Gott kann aus alledem Großes, Großes machen. Wie aus Ephraim und Manasse. Gott lässt wachsen. Im Lande des Elends, nimm's mit als ein Mutmacher in diese Woche. Herr Jesus, ich möchte dir danken für diese alte Geschichte mit ihrer eigenen Prägung, aber die doch über die Zeiten hinweg auch in unser Leben hineinleuchtet. Wie oft muss ich eingestehen, dass mir auch der Blick auf das Elend um einen herum eher bedrückt und runterzieht und hoffnungslos macht, wo man den Eindruck hat, wir können sowieso nicht ändern und es wird alles ja nur noch schlimmer und die Zukunft sieht ja auch nicht rosig aus. Herr, wir brauchen Mut, wir brauchen Hoffnung, denn du stehst über den Zeiten, deine Größe, dein Plan ist durch nichts und niemand durcheinander zu bringen. Du kommst zum Ziel, auch mit uns. Und du schenkst uns kleine und große Zeichen deiner Liebe, Zeichen deiner Güte, Zeichen deines Segens. Bei Josef waren es die Kinder und wir erleben es an vielen anderen Stellen auch. Vielen, vielen Dank und so hilf uns, Herr, dass wir uns nicht entmutigen lassen, sondern von dir, Herr, mutig, getrost und vertrauensvoll nach vorne schauen. Vielen Dank, dass du Fruchtbarkeit, Wachstum, Segen mitten im Elend schenken kannst und oft auch in einem guten, reichen, fröhlichen Land, so wie bei uns. Amen.